Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Düstere Prognose. Seco-Chef Gaillard rechnet mit einer Arbeitslosenquote von 5,2% im nächsten Jahr. Wertvolle Entdeckung. Zwei Männer und eine Frau bekommen den millionenschweren Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Eiweißfabriken in Körperzellen. Später in der Sendung: geladene Atmosphäre auf dem Tempelberg in Jerusalem. Die Angst vor einer dritten Intifada wächst. Erschütterung in Spaniens Parteienlandschaft. Die spanische Opposition versinkt im Korruptionssumpf. Und Menschenrechte sind für das Internationale Olympische Komitee ein heikles Thema. Jetzt spricht man darüber, unter anderem dank unserem Gast im Tagesgespräch, dem Präsidenten von Swiss Olympic, Jörg Schild. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Die Arbeitslosenquote ist in der Schweiz im September leicht angestiegen, auf 3,9%. Fast 155.000 Menschen sind bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren eingeschrieben. Besonders betroffen sind Studien-, Lehr- und Schulabgänge. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen erhöhte sich per Ende September auf 30.000. Serge Gaillard vom Staatssekretariat für Wirtschaft rechnet mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Im nächsten Jahr werde die Arbeitslosenquote 5,2% erreichen. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz fordert, dass alle Arbeitslosen während 520 Tagen Leistungen erhalten und nicht nur während 400 Tagen. In die entgegengesetzte Richtung geht die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Sie will in der Arbeitslosenversicherung mehr Leistungen abbauen als der Bundesrat und der Ständerat. Betroffen wären vor allem junge Arbeitslose. Wer jünger als 30 Jahre ist und keine Unterstützungspflichten gegenüber Kindern hat, soll höchstens 260 Taggelder erhalten. Für Arbeitslose unter 25 Jahren ohne Kinder sollen es sogar nur 130 Taggelder sein. Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Amerikaner und an eine Forscherin in Israel. Geehrt werden Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Stites und Ada Yonath. Sie erhalten die Ehrung, weil sie die Struktur und Funktion der sogenannten Eiweißfabriken in den Zellen entdeckt haben, die Ribosomen. Auch Lausanne verbietet die Plakate der Minarettgegner auf öffentlichem Grund. Die Stadt ist der Ansicht, die Plakate würden ein rassistisches, respektloses und gefährliches Bild vermitteln. Bereits die Stadt Basel hat das Plakat verboten. Es zeigt eine verschleierte Frau und Minarette, die auf einer Schweizer Fahne stehen. Das Plakat wirbt für die Minarettverbotsinitiative von SVP und EDU-Vertretern. Wer mit dem Auto unterwegs ist und am Steuer eine SMS schreibt, verletzt die Verkehrsregeln grob. Das gilt auch dann, wenn wenig Verkehr herrscht und die Sicht gut ist, befand das Bundesgericht. Im konkreten Fall verursachte ein Autofahrer einen Unfall, weil er auf seinem Handy eine Nachricht verfasste. Die Zürcher Justiz verurteilte ihn darauf, weil er die Verkehrsregeln grob verletzt habe. Der Autofahrer zog das Urteil ans Bundesgericht weiter, wo er jetzt unterlag. Bei Baggerarbeiten am Vierwaldstättersee ist im Delta der Engelberger die Leiche eines Kindes gefunden worden. Laut der Kantonspolizei Nidwalden liegt die Annahme nahe, dass es sich um eines der Kinder handelt, die seit Juli vermisst werden. Ein 11-jähriges Mädchen und ein 6 Monate alter Knabe, die vermutlich vom Hochwasser des Gerlibachs mitgerissen wurden. Aufwendige Suchaktionen blieben im Sommer erfolglos. Die EU-Kommission hat mehrere europäische und japanische Elektrokonzerne gebüßt, weil sie illegale Absprachen getroffen hatten. Die Firmen hatten während Jahren vereinbart, dass sie die Heimmärkte der Konkurrenten nicht bearbeiten. Zu den Gebüßen gehört auch die Schweizer Firma ABB, die mit 34 Millionen Euro die höchste Strafe bezahlen muss. In die Absprachen involviert war auch Siemens. Der Münchner Konzern wurde aber von der Buße befreit, weil er die Verstöße gemeldet hatte. Die EU-Kommission hat gegen Deutschland und 8 weitere EU-Staaten ein Defizitverfahren eingeleitet. Infolge der Wirtschaftskrise wäre die Neuverschuldung der 9 Staaten im laufenden Jahr die Obergrenze von 3% überschreiten, welche im Stabilitätspakt vorgesehen ist, hält die Brüsseler Behörde fest. Damit sind gegen 20 der 27 EU-Staaten solche Verfahren eingeleitet. Die Zürcher Privatbank Julius Baer übernimmt das Schweizer Geschäft des niederländischen Finanzkonzerns ING. Baer bezahlt für die Genfer Bank 520 Millionen Franken. Nach der Übernahme verwaltet die Bank Baer 160 Milliarden Franken an Kundengeldern. Die rund 300 Mitarbeitenden der Bank ING sollen in die Bank Baer integriert werden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Mehr Arbeitslose und weniger Kurzarbeit, eine Analyse des Arbeitsmarktes und Optimismus trotz schlechter Prognosen, das Beispiel von Steris im Berner Seeland. Dann Ribosomen oder die Entdeckung, die den Chemie-Nobelpreis bringt. Der Gürtel oder ein Korruptionsskandal, der die spanische Opposition massiv erschüttert. Der Tempelberg in Jerusalem und die Angst vor der dritten Intifada. Farbspiele in Genf, wie Rot und Grün bei den Parlamentswahlen abschneiden könnten, die Reportage. Und bei der Vergabe von Olympischen Spielen soll das IOC Menschenrechte berücksichtigen. Das fordert Swiss Olympic-Präsident Jörg Schild und stößt damit nicht mehr auf ganz taube Ohren. Jörg Schild ist Gast im Tagesgespräch. Zuerst aber noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.281 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,43 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,283. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint meist die Sonne, nur im Westen und Süden ziehen einige Wolkenfelder auf. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. Im föhnigen Rheintal wird es sogar 27 Grad warm. Morgen Donnerstag ist es im Osten zunächst noch teils sonnig und föhnig. Sonst fällt zeitweise Regen. Zunächst in Juranähe, am Nachmittag und Abend dann auch in den übrigen Regionen. Die Höchstwerte liegen noch zwischen 18 und 23 Grad. Am Freitag geht es mit vielen Wolken und einigen Regenschauern weiter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. Im Kanton Bern auf der A1 in Richtung Bern zwischen den Verzweigungen Schönbühl und Wankdorf wegen einer Baustelle. Weiter in Richtung Spiez auf der A6 zwischen Thun Nord und der Verzweigung Lattigen wegen einer Baustelle. Dann in Richtung Interlaken auf der A8 zwischen der Verzweigung Lattigen und Spiez wegen Verkehrsüberlastung. In der Zentralschweiz in der Gegenrichtung zwischen Giswil Süd und dem Brünigpass wegen Verkehrsüberlastung. Und im Kanton Zürich auf dem Autobahnzubringer zwischen Hinwil und der Verzweigung Hinwil wegen eines Pannenfahrzeugs.
Es ist eine hohe Zahl. Fast 4.000 Menschen verlieren in der Schweiz jeden Monat ihre Stelle und kommen zur großen Menge der Arbeitslosen und Ausgesteuerten dazu. Die Arbeitslosenquote steigt also auch im September an. Auffällig ist dabei, dass die Kurzarbeit deutlich zurückgegangen ist. Urs Sigrist.
Die Krise schlägt in der Schweiz immer mehr auf den Arbeitsmarkt durch. Sie lässt die Zahl der Arbeitslosen immer weiter steigen auf 154.409 Arbeitslose, die Ende September bei den RAFs, den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, gemeldet waren. Das sind so viele wie seit fast 4 Jahren nicht mehr. Was als Bankenkrise begonnen hatte, wurde seit Anfang dieses Jahres immer mehr zu einer Industriekrise, wie Serge Geier sagt, der Leiter der Direktion für Arbeit im SECO im Staatssekretariat für Wirtschaft.
Wenn wir 24 Monate zurückschauen und vergleichen, wie war es vor einem Jahr, dann stellt man doch fest, hauptsächlich betroffen war bisher die Industrie und entsprechend auch Kantone mit einem starken Industrieanteil wie Jura, Neuenburg, Solothurn und St. Gallen.
Diese Industriekrise ist vor allem eine Exportkrise. Und weil es mit der Weltwirtschaft auch nur sehr langsam aufwärts geht, werden beispielsweise nur wenige Maschinen bestellt, sind die Schweizer Hightech-Produkte nur sehr langsam wieder gefragt.
Wir erwarten deshalb für die nächsten 6 bis 9 Monate noch einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Eine richtige Erholung auf dem Arbeitsmarkt erwarten wir erst für 2011.
Das sind düstere Aussichten. Das SECO rechnet im nächsten Jahr mit einer Arbeitslosenquote von gut 5%. Dass die Kurzarbeit im Juli dieses Jahres deutlich zurückgegangen ist, -30% auf gut 40.000 Kurzarbeitende. Dieser Rückgang ist dabei ein schwacher Trost. Noch einmal Serge Gaillard.
Wir vermuten, dass hier auch Ferieneffekte drin sind. In einigen Branchen werden viele Ferien bezogen, da wird dann auch entsprechend nicht kurz gearbeitet. Das mag einen Teil des Rückgangs erklären.
Ein anderer Teil erklärt sich mit Entlassungen und ein weiterer Teil damit, dass die Betriebe teilweise damit begonnen haben, ihre Lager wieder aufzufüllen. Insgesamt erwartet Serge Gaillard aber, dass auch die Kurzarbeit auf hohem Niveau verbleibt.
Urs Sigrist. Auf dem Arbeitsmarkt sieht es also weiterhin nicht rosig aus. Trotzdem gibt es in der Wirtschaft Entwicklungen, die ein wenig Hoffnung aufkommen lassen. Verschiedene Unternehmen schauen so zuversichtlich in die Zukunft, dass sie die Produktion wieder hochfahren und ihre Lager auffüllen. Ein solches Unternehmen ist zum Beispiel die Waschmaschinenfabrik Steris AG in Pirtelen im Berner Seeland. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein war dort.
Im beschaulichen Pirtelen am Fuße des Jura steht das mächtige Gebäude der Steris AG, gleich beim Dorfeingang. Hier werden seit über 50 Jahren Waschmaschinen produziert, aber nicht einfach für den privaten Hausgebrauch, sondern Waschmaschinen für Laborutensilien für die Forschung, die Lebensmittelindustrie oder für spezielle Instrumente in Spitälern. Ursprünglich ein kleiner Familienbetrieb, ist Steris heute Teil eines amerikanischen Unternehmens mit über mehreren tausend Angestellten weltweit, 170 davon im Berner Seeland. Rund 250 hochsensible Maschinen werden in diesem Jahr hergestellt. Das war vor der Krise noch anders. Bis vor 2 Jahren wurden hier noch über 600 Geräte produziert. Doch seit die Amerikaner den Laden übernommen haben, die Wirtschaftskrise um sich greift, ist hier nichts mehr, wie es einmal war, erklärt Marketingchef Andreas Schneider. Das Unternehmen leide unter dem Einfluss der Amerikaner und der Krise, sagt Schneider.
Unser Konzern macht zu 70% den Umsatz in den USA. Aber wir haben auch in diesem Jahr natürlich gemerkt, Nordamerika spielt auch nicht mehr so mit. Wir haben insofern eine Änderung gemerkt, dass einfach Ideen nicht gleich sind, weil wahrscheinlich in Krisensituationen ein Europäer mit europäischem Denken anders vorgeht als ein Amerikaner. Und auch einfach die ganze Firmenphilosophie vielleicht nicht unbedingt den europäischen Gepflogenheiten entspricht.
Konzeptlos und mit einer anderen Mentalität seien die Amerikaner vorgegangen, ergänzt Schneider, und im Sog der Krise musste die Produktion zurückgefahren werden, die Lager waren praktisch leer. Doch nun stehen die Zeichen wieder auf Erholung, sagt Schneider, deshalb sei es jetzt Zeit, den Produktionsapparat hochzufahren und die Lager wieder zu füllen.
Wir produzieren eigentlich auf Vorrat gerade im Moment, weil wir gesehen haben, dass wir im Sommer eine relativ ruhige Phase hatten. Wir hatten tiefen Auftragseingang und sehen aber jetzt bis Ende Jahr, dass sehr, sehr viel kommt. Wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen sehr viele Aufträge gekriegt. Und damit wir das, was noch kommen soll, bewältigen können, werden wir gewisse Maschinentypen ans Lager produzieren, um eben dann schnell liefern zu können, dass es noch bis Ende März in Umsatz geht.
Doch nicht nur die externen Faktoren stimmen Schneider zuversichtlich, auch firmenintern sei das Potenzial noch nicht ausgeschöpft.
Wir haben sehr viele Technologien im Konzern drin, die wir noch gar nicht richtig ausgeschöpft haben. Wir haben sehr viele Neuentwicklungen gemacht, von denen wir jetzt auch in der Krisenzeit profitieren können. Und wir sind sehr breit abgestützt, was die Produktepalette anbelangt und sind natürlich zum Glück auch im Moment in einem Bereich tätig, Medizinbranche, die nicht so sehr von der Krise geschüttelt wurde.
Nun wird also kräftig produziert. Angst, auf den Maschinen sitzen zu bleiben und damit zu viel gebundenes Kapital zu haben, hat Schneider nicht.
Weil das sind Maschinen, die wir auch im Prinzip dann im nächsten Fiskaljahr verkaufen könnten, aber wir können das Risiko sehr gut einschätzen. Die Erwartungen sind über 90%, also von dem her sind die Risiken relativ klein.
Mit dieser Strategie steht Steris nicht alleine da. Viele Firmen bauten ihre Lager im Rekordtempo ab und füllen sie nun wieder mit Blick auf bessere Zeiten.
Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr also an 2 Männer und eine Frau, einen Amerikaner, einen Briten und eine Israelin. Die drei bekommen die Auszeichnung für ihre Entschlüsselung der Struktur und Funktion von Eiweißfabriken in Zellen. Diese werden Ribosomen genannt. Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion, was müssen wir uns unter Eiweißfabriken in den Zellen vorstellen?
Die Zellen des Körpers, die bestehen zu einem wesentlichen Teil aus Eiweißen. Und ohne diese Eiweiße würde nichts funktionieren in unserem Körper. Also wir könnten uns nicht bewegen, nicht sehen, hören und so weiter. Und diese Eiweiße müssen von jeder einzelnen Zelle hergestellt werden. Und dazu hat eben jede Zelle eine große Anzahl von Eiweißfabriken, also diese Ribosomen. Das sind kleine, kugelige Gebilde, in denen die Erbinformation, die ja in den Genen liegt, in denen also diese Erbinformation für den Bau von den Eiweißen verwendet wird.
Sie deuten es an, es geht dabei ja um Erbgutforschung. Was haben die drei prämierten Forscher dabei genau entdeckt?
Die drei Forscher haben es geschafft, die Struktur, also die Gestalt dieser Eiweißfabriken aufzuklären. Und zwar bis auf die einzelnen Atome herunter. Und das ist eine sehr große Leistung, weil diese Maschinen zugleich winzig klein sind und doch eben sehr komplex. Und zusätzlich haben es die drei Preisträger geschafft, den Ribosomen quasi bei der Arbeit zuzusehen. Das heißt, Details darüber herauszufinden, wie die Fabriken die Eiweiße bauen, wie sie also funktionieren.
Der Chemie-Nobelpreis geht jetzt an Grundlagenforscher, wie schon gestern und vorgestern in Medizin und bei der Physik. Wie profitieren wir denn hierbei konkret von diesem Wissen?
Ja, wir profitieren tatsächlich ganz konkret davon, und zwar in der Medizin. Die Forscher haben nämlich auch zeigen können, wie verschiedene Antibiotika die Eiweißfabriken von Bakterien stören, wie also diese Antibiotika funktionieren. Und das wiederum kann helfen, neue Antibiotika zu entwickeln. Und das ist wirklich nötig, weil die Bakterien ja immer mehr Resistenzen entwickeln gegen diese Antibiotika.
Das waren Informationen von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Auf dem Tempelberg in Ost-Jerusalem ist die Lage seit Tagen angespannt. Seit Sonntag, als etwa 150 Palästinenser jüdische Gläubige mit Steinen beworfen hatten. Nachdem Muslime von den Minaretten mehrerer Moscheen in der Altstadt Jerusalems aufgerufen wurden, sich auf dem Tempelberg zu versammeln, riegelte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften das Gebiet ab. Der Tempelberg spielt sowohl für Juden als auch für Muslime eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund, Irin Meyer, wie gefährlich sind die Spannungen in Ost-Jerusalem?
Die Spannungen sind gefährlich. Es ist eine Situation, die jederzeit eskalieren kann. Trotz des riesigen israelischen Polizeiaufgebotes auf dem Tempelberg und in Ost-Jerusalem ganz generell. Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Die Palästinenser sagen, sie müssen ihr Heiligtum auf dem Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee, verteidigen vor Israel bzw. vor den israelischen Siedlern, die auf das Gelände der Moschee vordringen wollten. Siedler hatten das auch versucht in den letzten Wochen. Die israelische Regierung ihrerseits beschuldigt die Palästinenser, sie provozierten die Gewalt, und Israel hat gestern einen einflussreichen Islamistenführer vorübergehend festgenommen, der die Muslime zum Marsch auf den Tempelberg aufgerufen hat. Es wird sogar von der dritten Intifada, also einem neuen palästinensischen Aufstand, gesprochen. Vordergründig geht es hier um den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee, in Wirklichkeit aber geht es um Jerusalem, um die israelische Siedlungs- und Besatzungspolitik, und es geht um die Angst der Palästinenser, Ost-Jerusalem zu verlieren.
In dieser heiklen Situation ist wahrscheinlich die politische Führung der Palästinenser dringend gefordert. Was macht denn Mahmoud Abbas in dem Moment?
Ja, sie wäre dringend gefordert, aber die Jerusalemer Palästinenser hatten noch nie etwas von ihrem Präsidenten. Jerusalem ist völlig abgeschnitten vom besetzten Westjordanland durch die Mauer und durch die Checkpoints. Es ist quasi ein eigener Planet und der Einfluss des Präsidenten dort ist praktisch null. Abbas kann auch nicht einfach so nach Jerusalem reisen, aber er hat auch nie wirklich versucht, diesen Einfluss zu vergrößern. Und jetzt hat er sich selber noch in eine unmögliche Situation gebracht, weil er den sogenannten Goldstone-Bericht zum Gaza-Krieg im UNO-Menschenrechtsrat gestoppt hat. Und damit hat er zumindest vorläufig verhindert, dass Israel und die Hamas vielleicht wegen Kriegsverbrechen vor dem internationalen Tribunal landen. Das heißt, er steht unter extremstem Druck, er ist extrem geschwächt und repräsentiert nicht mehr viele Palästinenser und schon gar nicht die in Jerusalem, die fühlen sich noch mehr allein. Und das ist natürlich gut für die Islamistenführer, für Radikale auch, die die Dinge in Jerusalem zu beeinflussen versuchen, und das ist gefährlich.
Sie haben es gesagt, es gibt Stimmen, die Angst haben, aus diesen Spannungen könnte es eine dritte Intifada geben. Wenn sich die Lage im Nahen Osten derart zuspitzt, stellt sich ja die Frage nach einflussreichen Vermittlern von außen. Wie reagieren denn die USA? Wie reagiert die Regierung Obama?
Präsident Obama hat gestern beide Seiten zur Ruhe aufgerufen und jetzt ist sein Gesandter George Mitchell wieder in Israel und Palästina. Das ist im Moment alles, was man hört und sieht von den USA. Aber Obama drängt ja auf Verhandlungen, in denen unter anderem auch der Status von Jerusalem geklärt wird. Das Problem ist nur, dass die israelische Regierung von Netanyahu das eben nicht will. Man hatte den Eindruck, zu Beginn der Obama-Ära, die neue amerikanische Regierung sei sich durchaus bewusst, wie brisant die Situation in Jerusalem ist. Sie stellte Israel zur Rede wegen der Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern, wegen dem andauernden Abriss von palästinensischen Häusern. Sie sagte, auch in Jerusalem müssen die Siedlungen gestoppt werden. Aber dann verstummte die Obama-Regierung in dieser Sache, während die israelische Politik in Jerusalem genau gleich weiterging. Eine Politik, die die Palästinenser die Judaisierung von Ost-Jerusalem nennen.
Irin Meyer, alles in allem eine sehr schwierige Lage.
Es ist eine sehr schwierige Lage und man wird sehen, ob sie eskaliert. Der nächste Termin wäre der Freitag, das Freitagsgebet, wo die Palästinenser die Al-Aqsa-Moschee besuchen wollen. Das ist ein kritischer Punkt. Auch der amerikanische Nahostgesandte Mitchell ist sehr gefordert. Es ist die Frage, ob es ihm gelingt, die Lage zu beruhigen.
Das waren Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Seit Monaten erschüttert ein Geldwäscherei-Skandal Spaniens wichtigste Oppositionskraft, die konservative Volkspartei. 17 zum Teil prominente Amts- und Würdenträger sollen Geschenke im Wert von 5,5 Millionen Euro angenommen haben. Noch wurde niemand rechtsgültig verurteilt, aber jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihren Untersuchungsbericht veröffentlicht. Und der erschüttert die Volkspartei in ihren Grundfesten. Alexander Gschwind.
Schlüsselfigur ist ein gewisser Francisco Correa, der der Affäre auch zu ihrem exotischen Titel verhalf, bedeutet sein Nachname zu Deutsch doch Gürtel und bedienten sich die Ermittler dieser Übersetzung als Codewort El Gasso Gürtel. Auf insgesamt 17.000 Aktenseiten sammelten sie in den letzten Monaten Belastungsmaterial über diesen zwielichtigen Boss einer Werbe- und Eventagentur, die ihr Geld hauptsächlich als Veranstalterin von Wahl- und PR-Kampagnen für die konservative Volkspartei und für von dieser regierte Regionen, Städte oder Gemeinden verdiente. Für diese Aufträge revanchierte sich Correa bei den jeweiligen Parteifunktionären oder Würdenträgern mit großzügigen Geld- oder auch Sachgeschenken im Gesamtwert von 5,5 Millionen Euro. Allein der nationale Parteikassier und Senator Luis Bárcenas soll 1 Million Euro erhalten haben, über deren Verbleib weder er noch die übrige Parteiführung plausible Erklärungen zu liefern vermochten. Immerhin wurde Bárcenas als bisher einziger prominenter Vertreter des Apparates von Parteichef Mariano Rajoy in seinen Funktionen beurlaubt, bis zur Klärung aller offenen Fragen, wie es in einer gewundenen Verlautbarung vielsagend hieß. Für sehr viel mehr Aufsehen sorgte ein halbes Dutzend Maßanzüge für den valencianischen Regionalpräsidenten Francesc Camps, die inoffizielle Nummer 2 der Partei. Correa wollte die Edelkluften Camps geschenkt haben und legte dafür auch Quittungen der Lieferantin vor, deren Schneider den Vorgang in eidesstaatlichen Aussagen bestätigte. Camps dagegen beharrt bis heute darauf, die Anzüge bezahlt zu haben, hat dafür aber keine Belege. Valencias oberstes Gericht verweigerte bisher die Aufhebung seiner Immunität, wogegen die Staatsanwaltschaft prompt Befangenheitsbeschwerde bei nationalen Instanzen erhob, wird besagtes Gericht doch von einem engen Kampfsfreund präsidiert. Ähnliches ereignete sich in der ebenfalls konservativ regierten Hauptstadtregion Madrid, wo sich prominente Funktionäre und Bürgermeister teure Autos und Ferienwohnungen spendieren ließen, ohne dass Regionalpräsidentin Esperanza Aguirre, die Erzrivalin von Parteichef Rajoy, davon gewusst haben wollte. Bisher taten die Konservativen die Gürtel-Affäre als Verleumdungskampagne regierungstreuer Medien ab. Nach Veröffentlichung des Berichts der Staatsanwaltschaft geraten sie nun aber in Zugzwang, zumal sie die Geschichte auch politisch lähmt. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da Regierungschef Zapatero wegen seines hilflosen Krisenmanagements in einem Popularitätstief steckt und selbst in den eigenen Reihen unter Druck gerät.
Genf wählt am Wochenende ein neues Kantonsparlament und die Wahl verspricht diesmal besonders spannend zu werden. Genf könnte nämlich der erste Kanton der Schweiz sein, in dem die Grünen die Sozialdemokraten überflügeln. Bei den letzten Wahlen hatten die Grünen stark zugelegt. Die SP zählte damals zu den Verlierern. Sie hat nur noch einen Sitz mehr als die Grünen. Aus Genf, Patrick Mühlhauser.
Ein Wohnblock mit verwitterter Fassade im belebten Quartier Plein Palais. Im Gebäude befinden sich Sozialwohnungen. Der Sozialdienst der Stadt Genf ist hier einquartiert. Direktorin Veronique Büro ist Regierungsratskandidatin für die SP. Auf die Genfer Parlamentswahlen vom kommenden Sonntag schaut sie mit Sorge. Die SP ist bei den letzten Wahlen tief gefallen. Die Situation gewiss nicht einfach. Die Sozialdemokraten halten 17 Sitze. Damit sind sie hinter der liberalen Partei immer noch die zweitgrößte Kraft in Genf. Aber die Sorge um weitere Verluste ist begründet. Die SP scheint in letzter Zeit an den Leuten vorbei zu politisieren. Sie stemmt sich trotz akuter Wohnungsnot gegen ein großes Wohnbauprojekt, ohne dabei Alternativen aufzuzeigen. Sie wehrte sich vehement, aber vergeblich gegen Steuersenkungen und ein neues Arbeitslosengesetz. Regierungsratskandidatin Veronique Büro rechtfertigt die SP.
On veut pas affaiblir l'État, on veut pas accepter n'importe quel projet et on veut soutenir les plus faibles.
Die SP wolle den Staat nicht untergraben und setze sich für die Schwächsten ein, erklärt die 43-Jährige. Kompromisse geht die SP auch deshalb nicht ein, weil sie in Genf links von sich mit der Arbeiterpartei und der Solidarité eine starke politische Konkurrenz hat. An einer Tramhaltestelle in der befahrenen Straße Servet im Norden der Stadt. Seit neuestem fährt hier das Tram durch bis zur Agglomerationsgemeinde Merin, erklärt Michelle Künzler, Regierungsratskandidatin der Grünen Partei.
Für die Deutschschweizer ist es natürlich nichts Besonderes, aber in Genf ist es sehr besonders, dass man ein Tram wieder eingeführt hat.
Lange Zeit galt das Auto als unantastbar. In den letzten Jahren jedoch hat der grüne Regierungsrat Robert Kramer das Angebot im öffentlichen Verkehr ausgebaut um fast die Hälfte. Auch in Genf steigt die Anzahl der Haushalte, die kein Auto haben. Eben blockiert ein Kehrichtwagen die Straße.
Auch wenn die Leute sehen, dass es nicht mehr geht, dass man nicht vorwärts kann, hupen sie noch. Alle haben es noch nicht verstanden in Genf.
Lacht die 47-Jährige. Anders als die SP ist die Grüne Partei in Genf bereit, Kompromisse einzugehen. So haben die Grünen die Steuersenkungsvorlage befürwortet, obwohl diese finanzielle Geschenke an Superreiche beinhaltete, gleichzeitig aber auch den Mittelstand entlastet und verheiratete Paare den Konkubinatspaaren gleichgestellt hatte.
Ihr findet es besser, ein kleiner Schritt vorwärts, weder gar keiner,
betont die grüne Regierungsratskandidatin Michelle Künzler. Genau dieser Pragmatismus sei ein Grund für den Erfolg der Grünen in Genf, sagt Politologe Pascal Jarini. Die Partei politisiere klar links, aber moderater als die SP.
Mit einer Offenheit, was die Reform des Staates betrifft, was die Fiskalität betrifft.
Damit erreichen die Grünen auch Wähler im Zentrum. In seiner neuesten Publikation stellt der Politologe fest, dass die Grüne Partei mittlerweile schweizweit das größte Wählerpotenzial habe. In Genf seien gar bis zu 60% der Leute bereit, ihre Stimme der Grünen Partei zu geben. Noch schafften es die Grünen nicht, diese Leute tatsächlich abzuholen. Dennoch ist Politologe Pascal Jarini von ihrem Potenzial überzeugt.
Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass die Grünen vor der SP sein werden.
Und dabei hofft die Grüne Partei Genf nicht auf Kosten der SP zu wachsen, sondern Stimmen im bürgerlichen Lager zu holen.
Patrick Mühlhauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.